durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Diesmal im Mittelpunkt aus dem zweiten Buch der Könige, das 18. Kapitel. Von hier ab ändert sich die bisher gewohnte Art der Berichterstattung, weil sich auch in der Geschichte des Volkes Israel etwas grundlegend verändert hat. Kurz nach der Regierungszeit von König Salomo war es zur Spaltung des Gesamtkönigreiches in ein Süd- und in ein Nordreich gekommen. Zeitweise führten die beiden Brudervölker sogar Krieg gegeneinander. Doch etwa 200 Jahre nach der Spaltung, vermutlich im Jahr 722 vor Christus, wurde das Nordreich Israel von den Assyrern eingenommen und verschwand damit als eigenständiges Königreich von der Landkarte. Genau an diesem Punkt der geschichtlichen Ereignisse sind wir im zweiten Buch der Könige nun angekommen. Und damit endet diese eigentümliche, ständig hin und her wechselnde Berichterstattung über das, was sich einerseits im Südreich und andererseits im Nordreich zugetragen hat. Bis zum Ende des zweiten Buches der Könige geht es jetzt nur noch um das weitere Schicksal des Südreiches Juda. Wenige Jahre vor dem Untergang des Nordreiches Israel hat im Südreich Juda König Hiskia die Amtsgeschäfte übernommen. Zusammen mit König Asa, einem seiner Vorgänger, und mit König Josia, einem seiner Nachfolger, wird Hiskia mit dem großen Vorbild der Israeliten, nämlich mit König David, verglichen. Der Grund? Hiskia geht entschieden gegen den Götzendienst im Lande vor. Was im zweiten Buch der Könige über Hiskia berichtet wird, entspricht übrigens weitgehend den Schilderungen im zweiten Buch der Chronik und im Buch des Propheten Jesaja. Unterdessen versuchen die neuen Machthaber im ehemaligen Nordreich Israel, die kulturelle und die religiöse Identität der Menschen zu zerbrechen. Unzählige werden nach Assyrien verschleppt und müssen dort in der Fremde ihr Leben fristen. Umgekehrt verlassen viele Assyrer ihre Heimat, um sich im ehemaligen Nordreich Israel anzusiedeln. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 17, wird eindrücklich geschildert, wie es dadurch zu einer gewollten Religionsvermischung der verschiedenen Volksgruppen kommt. Zitat aus dem letzten Vers von Kapitel 17: Sie fürchteten Gott, den Herrn, und dienten zugleich ihren Götzen. Insgesamt werden drei Gründe genannt, warum es den Menschen aus dem Nordreich Israel so schlimm ergeht. Erstens, sie waren Gott ungehorsam, zweitens, ihnen fehlte es an Glauben, und drittens, sie widersetzten sich hartnäckig ihrem Gott. Ganz im Gegensatz dazu sorgten im Südreich Juda einige gottesfürchtige Könige dafür, dass der Glaube an den Gott Israels wertgeschätzt wurde und dass die Götzenverehrung meistens eine Randerscheinung blieb. König Hiskia ist wohl derjenige, der seit König David die Amtsgeschäfte am besten geführt hat. Am Anfang von Kapitel 18 wird er uns vorgestellt. Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, er war der letzte König des Nordreiches, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Secharias, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater bzw. sein Vorfahre David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Für Hiskia ist der Glaube an den Gott Israels alles andere als nur Nebensache. Ihm ist es wichtig, dass sein Volk nicht zum Götzenglauben und Aberglauben verführt wird. Deshalb beseitigt er Götzenbilder und Steinmale und fordert die Menschen auf, sich dem wahren Gott wieder zuzuwenden. Davon wird später noch die Rede sein. Interessant ist die Tatsache, dass im Zusammenhang mit den Steinmalen und den Götzenbildern auch die eherne Schlange erwähnt wird, die während der Zeit der Wüstenwanderung von Mose angefertigt wurde. Und zwar auf Gottes Geheiß hin. Wer von den Israeliten damals auf diese Schlange blickte, die an einer Stange aufgerichtet worden war, entkam der Bestrafung durch eine Schlangenplage. Die Rettung wurde also an eine Bedingung geknüpft. Gott wollte die Israeliten damit auf die Probe stellen. Nach der Wüstenwanderung und der Landnahme Kanaans wurde die eherne Schlange offensichtlich zu einem kostbaren Erinnerungsstück, das über Jahrhunderte hinweg sorgfältig aufbewahrt wurde, zuletzt im Tempel in Jerusalem. Doch irgendwann diente es nicht mehr nur der Erinnerung, sondern es wurde von immer mehr Leuten verehrt, weil ihm besondere Heilkraft zugeschrieben wurde. Ja, aus diesem toten, metallenen Gegenstand wurde fast so etwas wie ein Götze. Das ist der Grund dafür, warum Hiskia die eherne Schlange kurzerhand zerstörte. Man nannte sie Nehushtan, heißt es in Vers 4. Das bedeutet wohl ein Stück Kupfer. Übrigens, im Neuen Testament wird die eherne Schlange, die von Mose an einer Stange aufgerichtet wurde, mit dem Kreuz Jesu verglichen, an dem er für die Sünden der Menschen gestorben ist. Zu der Schlange sollten damals jene Israeliten aufblicken, die von einer echten Schlange gebissen worden waren, um gerettet zu werden. Entsprechend wird heute jeder, der das Gift der Sünde in sich trägt, gerettet, wenn er im Glauben sozusagen auf das Kreuz Jesu blickt. Wobei das hölzerne Kreuz als solches genauso wenig Wertschätzung verdient wie die eherne Schlange aus Moses Zeiten. Im Johannesevangelium Kapitel 3 heißt es, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Die eherne Schlange, die einst dazu gedient hat, Menschenleben zu retten, die aber zu Hiskias Zeit auf den Schrottplatz der Geschichte gehört, weil die Menschen damit nicht richtig umzugehen wissen, das alles erinnert mich an ein Phänomen, das man auch heute noch beobachten kann. Ich spreche von Organisationen, die zur Zeit ihrer Gründung einen wirklich wertvollen Dienst verrichtet haben. Von hilfreichen Methoden der Verkündigung, aber zum Beispiel auch von geistlichen Bewegungen, die seinerzeit Schwung gebracht haben in die müde Christenheit. Aber anscheinend hat niemand wahrgenommen, wann ihre Zeit abgelaufen war. Und so kommt es, dass manche Gemeinden und Missionswerke nach außen hin so wirken, als ob die Welt vor 50 oder 100 Jahren stehen geblieben wäre. Denn sie verkünden den Menschen von heute das Evangelium auf eine Art und Weise, wie es der Enkel, der Urenkel oder der Ururenkelgeneration angemessen gewesen sein mag. Ist Ihnen beim Lesen des Neuen Testaments schon mal aufgefallen, dass der Apostel Paulus niemals Leute aufgefordert hat, zu ihm nach vorne zu kommen, wenn er irgendwo eine Ansprache gehalten hat und sich jemand für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden wollte? Erst Mitte des 19. Jahrhunderts scheint diese Praxis üblich geworden zu sein. Jedenfalls machte der amerikanische Evangelist Dwight Lyman Moody sie über die Grenzen seines Landes hinweg bekannt. Inzwischen sind sich Evangelisten längst nicht mehr so sicher, ob die Aufforderung, nach vorne zu kommen, wirklich in jedem Fall angebracht ist. Bei bestimmten Evangelisationsveranstaltungen bringt man Menschen schlichtweg in Verlegenheit, wenn man von ihnen verlangt, ihr Interesse am Glauben auf diese Weise zu bekunden. In anderen Fällen dagegen kann es geradezu das Gebot der Stunde sein, um die Zuhörer aus ihrer Lethargie zu reißen. Kurz und gut, Christen sollen auf jeden Fall festhalten an der Botschaft des Evangeliums. Aber die Art und Weise, wie sie das Evangelium am besten an ihre Zeitgenossen weitergeben können, ist Veränderungen unterworfen. Von manch liebgewordenen Formen und Traditionen sollte man sich deshalb zu gegebener Zeit auch mal verabschieden. Zurück zu Hiskia, der sich dazu entschlossen hat, die eherne Schlange des Mose wie ein Stück Altmetall zu entsorgen, weil es einfach höchste Zeit dafür war. Ab Vers 5 wird weiter über ihn berichtet, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Kein König wie er, nach ihm noch vor ihm. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, warum Hiskia nicht nur im zweiten Buch der Könige, sondern auch im zweiten Buch der Chronik und im Jesaja-Buch Erwähnung findet. Auf jeden Fall lebte er in einer Zeit, in der es gewiss nicht immer einfach war, Gottes Gebote zu achten und ihm anzuhangen. Ab Vers 7, zweite Hälfte, werden einige Vorkommnisse angedeutet, die auf politisch unruhige Zeiten schließen lassen. Manches davon wurde schon im Zusammenhang mit dem Untergang des Nordreiches Israel aus anderer Perspektive geschildert. Neu ist nun allerdings, was in der zweiten Hälfte von Vers 7 berichtet wird. Und Hiskia wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Wir erinnern uns an den schlimmen Fehler, den der Vorgänger von Hiskia, nämlich König Ahas, begangen hatte. Als er dazu gezwungen werden sollte, mit dem Brudervolk im Nordreich Israel und den feindlichen Aramäern eine Allianz einzugehen gegen die mächtigen Assyrer, da hatte Ahas die Assyrer stattdessen zur Hilfe gerufen. Das hatte den Assyrern einen Vorwand geliefert, gewissermaßen auf ihrem Weg in den Süden das dazwischenliegende Nordreich einzunehmen. Und König Ahas musste jede Menge Tribut leisten an die Assyrer, damit sie das Südreich unangetastet ließen. Wie bedrohlich die Situation war, konnte man daran ablesen, dass unter König Ahas im Tempel ein heidnischer Altar errichtet und einige Teile des ursprünglichen Tempelinventars eingeschmolzen wurden, um die Assyrer zufriedenzustellen. König Hiskia dagegen gelingt es zunächst, das Südreich Juda von den Assyrern wieder unabhängiger zu machen. Ich lese weiter ab Vers 8. Er schlug auch die Philister bis nach Gaza und seinem Gebiet von den Wachttürmen bis zu den festen Städten. Im vierten Jahr Hiskias, des Königs von Juda, das war das siebte Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, zog Salmanasser, der König von Assyrien, herauf gegen Samaria und belagerte es und nahm es ein nach 3 Jahren. Im sechsten Jahr Hiskias, das ist im neunten Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen. Der Untergang des Nordreiches ist auch in den folgenden Versen noch ein Thema. Wohl, um die Menschen im Südreich davor zu warnen, im Glauben nachzulassen. Hiskias besondere Verdienste treten dabei völlig in den Hintergrund. Dabei ist er ein ausgesprochen mutiger Mann und wird zum Anführer einer Gruppe von Rebellen, die im Machtbereich der Assyrer für eine ganze Reihe von Aufständen verantwortlich ist. Seitdem die Assyrer das Nordreich Israel eingenommen haben, fühlen sich auch die Menschen im Südreich nicht mehr so richtig sicher. Denn an der Grenze zum ehemaligen Nordreich gibt es nicht einmal einen einfachen Stacheldrahtzaun, der die beiden Herrschaftsgebiete voneinander trennt. Weiter ab Vers 11. Wie schon angekündigt, folgt hier nochmals eine kurze Schilderung, wie ein Teil der Menschen aus dem Nordreich nach Assyrien verschleppt wurde. Und der König von Assyrien führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan, und in den Städten der Meder, weil sie nicht gehorcht hatten der Stimme des Herrn ihres Gottes und seinen Bund übertreten hatten, und alles, was Mose, der Knecht des Herrn, geboten hatte. Sie hatten nicht gehorcht und nicht danach getan. Soweit dieser Rückblick auf die Vorgänge im untergegangenen Nordreich Israel. Doch so ähnlich wie damals unter dem assyrischen König Salmanasser die Hauptstadt des Nordreiches Israel angegriffen wurde, gerät nun unter seinem übernächsten Nachfolger Sanherib auch die Hauptstadt des Südreiches Juda in Gefahr, also Jerusalem. Rund 50 Kilometer nordwestlich von Jerusalem, bei der Festung Lachisch, schlägt Sanherib sein Hauptquartier auf. Ab Vers 13 wird die bedrohliche Lage geschildert. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachisch und ließ ihm sagen, »Ich hab Unrecht getan, zieh weg von mir. Was du mir auferlegst, will ich tragen.« Da legte der König von Assyrien, Hiskia, dem König von Juda, 300 Zentner Silber auf und 30 Zentner Gold. So gab Hiskia all das Silber, das sich im Hause des Herrn und in den Schätzen des Hauses des Königs fand. Zur selben Zeit zerbrach Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel des Herrn und das Goldblech, das er selbst hatte darüber ziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien. Die Rebellion gegen die Assyrer, von der vorhin die Rede war und die von König Hiskia angeführt wurde, findet also ihr Ende. Einmal mehr sind Tributzahlungen fällig, um Jerusalem davor zu bewahren, von den Assyrern eingenommen zu werden. Die Art und Weise, wie Hiskia die geforderte Menge Gold herbeischafft, zeigt, wie demütigend diese Situation ist. Selbst die Türen des Tempels, die mit Goldblech überzogen waren, mussten demontiert werden. Genau das ist wohl mit dem Zerbrechen der Tempeltüren in Vers 16 gemeint. Ab Vers 17 wird ein zweites Mal geschildert, wie die Kriegsleute des assyrischen Königs Sanherib der Stadt Jerusalem bedrohlich nahe kommen. Leider ist nicht ganz klar, ob hier nur die genaueren Umstände erläutert werden oder ob tatsächlich zum zweiten Mal eine Invasion droht. Nachdem Hiskia seine Tributzahlungen geleistet hat, sollte es für den Assyrerkönig eigentlich keinen Grund mehr geben, Jerusalem in die Zange zu nehmen. Wie es auch sei, ab Vers 17 wird geschildert, wie es über Mittelsmänner zwischen Hiskia und Sanherib zu Verhandlungen kommt. Dazu werden drei assyrische Beamte mit fremdländisch anmutenden Amtsbezeichnungen nach Jerusalem geschickt. Und auch Hiskia lässt sich durch drei ranghohe Beamte vertreten. Hier der Bibeltext im Wortlaut. Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Rabsaris und den Rabschake von Lachisch zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach Jerusalem, und sie zogen hinauf. Und als sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße bei dem Acker des Walkers liegt. Und sie riefen nach dem Könige. Da kamen zu ihnen heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asaphs. Und der Rabschake sprach zu ihnen, »Sag doch dem König Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist? Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird? So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen.« Der assyrische Beamte, der Rabschake, ist offenbar bestens informiert. Er hält den Israeliten vor, nur deshalb gegen Assyrien rebelliert zu haben, weil sie insgeheim auf den Beistand der Ägypter gehofft hätten. Aber im Notfall, so gibt der Rabschake zu bedenken, wäre Ägypten eingeknickt wie ein Spazierstock, der aus einem spitzen, aber viel zu dünnen Material gefertigt ist. Und schon folgt ein weiteres Argument, mit dem die israelitische Delegation von den assyrischen Beamten verunsichert wird. Vers 22. Oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Ist er es denn nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt und zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, nur von diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbeten? Ein sehr interessanter Vers. Denn offenbar hat der assyrische König Sanherib genaue Kenntnisse darüber, wie Hiskia gegen die Opferhöhen und andere Kultstätten vorgegangen ist und allein den Tempel in Jerusalem als Ort der Verehrung Gottes gelten ließ. Allerdings dachte Sanherib, dass es sich in allen Fällen um besondere Orte für die Anbetung des wahren Gottes gehandelt hätte. Und deshalb versuchen seine Beamten nun, Hiskias Leute zu verunsichern. Könnte es nicht sein, dass sich Gott vom Südreich Juda abgewendet hat, weil Hiskia die Opferhöhen und Kultstätten im Lande vernichtet hat? Und so schlägt der Rabschake, der eine von den drei assyrischen Beamten, schließlich ein militärisches Kräftemessen vor, das freilich niemals tatsächlich stattfinden soll. Weiter ab Vers 23. Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben, ob du Reiter dazu stellen kannst. Wie willst du denn zurücktreiben auch nur einen der geringsten von meines Herrn Untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen. Meinst du aber, ich sei ohne den Herrn heraufgezogen, dass ich diese Städte verderbe? Der Herr hat mir's geboten, zieh hinauf in dies Land und verdirb es. Der Rabschake behauptet also tatsächlich im Auftrag seines Königs Sanherib, dieser würde in der Vollmacht Gottes handeln. Deshalb sei es nicht rechtens gewesen, dass sich Hiskia den Assyrern widersetzt hat. Vers 26. Da sprachen Eljakim, der Sohn Hilkias, und Schebna und Joach zum Rabschake: Rede mit deinen Knechten Aramäisch, denn wir verstehen's, und rede nicht mit uns Hebräisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Die Delegation von König Hiskia hat offenbar mitbekommen, wie sich inzwischen immer mehr Leute an der Stadtmauer von Jerusalem eingefunden haben, um das Gespräch zu belauschen. Deshalb sollen die Assyrer doch bitteschön nicht auf Hebräisch, sondern in ihrer Sprache weiterreden, damit das gewöhnliche Volk nichts davon versteht. Die Argumente der Assyrer könnten die Israeliten nämlich verunsichern. Aber genau das ist ja die Absicht der Assyrer. Und so wird in unserem Bibeltext weiter berichtet: Aber der Rabschake sprach zu ihnen, also zu den Abgesandten von König Hiskia: Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harren saufen? Da trat der Rabschake hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach: Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand. Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den Herrn, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten, und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia, denn so spricht der König von Assyrien: Schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jeder Mann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken, bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Lande gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind. Dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht: Der Herr wird uns erretten. Soweit die Verse 27 bis 32. Der Rabschake als Wortführer der Assyrer versucht also auf eine äußerst raffinierte Art und Weise Zweifel unter das Volk zu sehen. Wir, die militärisch starken Assyrer, sind die einzigen, die für eure Sicherheit garantieren können. So wirbt er um ihr Vertrauen. Und selbst wenn ihr euer Heimatland verlassen müsstet, so würde es euch in Assyrien nicht schlecht ergehen. Die zentrale Botschaft aber lautet: Hört nicht auf Hiskia. Obwohl Hiskia doch nicht seine eigenen Durchhalteparolen verkündet, sondern sich allein auf Gottes Zusagen verlässt. Der Rabschake lässt aber nicht locker. Fast wie ein Gottesbote tritt er auf, indem er vorgibt, nur das Beste für das Südreich Juda und seine Menschen zu wollen. Den Leuten auf der Stadtmauer ruft er zu: Haben etwa die Götter der anderen Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim, Hena und Ava? Wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass allein der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte? Keine Gottheit, so die Argumentation des Rabschake, keine Gottheit war jemals in der Lage, irgendein Volk gegen die Macht der Assyrer zu verteidigen. Warum also sollte ausgerechnet der Gott Israels das Südreich Juda vor den Assyrern bewahren? Darum schließt euch freiwillig uns an. Nun, aus meiner Sicht ist der Rabschake ein durchaus kluger Mann. Denn tatsächlich ist keine Gottheit bisher in der Lage gewesen, die aufgezählten Völker vor dem Zugriff durch die Assyrer zu bewahren. Doch was der Rabschake offenbar völlig verkennt, deren Gottheiten waren in Wirklichkeit Götzen. Man könnte sie auch als Nichtse bezeichnen. Während der Gott Israels der einzig wahre Gott ist, der lebt und der Herr ist über die ganze Welt. In den beiden letzten Versen von Kapitel 18 wird berichtet, wie die Israeliten auf die Rede des Rabschake und auf seine vollmundigen Versprechen reagieren. Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten, antwortet ihm nichts. Da kamen der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rabschake an. Tja, man darf gespannt sein, wie König Hiskia darauf reagiert. Ob er sich also letztlich auf die Zusagen der militärisch überlegenen Assyrer einlässt oder lieber auf Gottes Stärke vertraut. Wobei Gottes Eingreifen ja niemals so berechenbar ist, wie wir als Menschen es uns manchmal wünschen würden. König Hiskia wird vor die Wahl gestellt, ob er sich weiterhin auf Gottes Worte oder lieber auf die militärische Stärke der Assyrer verlassen will. Wie er sich entscheidet, darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.